Solche besonderen Momente sind nicht nur für die Eltern spannend, sondern gerade auch für Pastoren oder Pastorinnen wie mich, die das zum ersten Mal tun. Von daher genieße ich diese Momente, in denen auch ich was Neues lernen darf oder einfach ja, deutlich machen kann, was wir für ein Geschenk mit diesen Kindern in unserer Gemeinde haben. Und ich freue mich, dazu beitragen zu können, diese Kinder auf ihrem Lebensweg ein bisschen begleiten zu dürfen. Wer weiß, wie viele solche Augenblicke im Leben noch dazukommen. Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, hat uns Jesus mit diesen oder in diesen wenigen Versen gezeigt, wie wertvoll kurze Momente der Anteilnahme sind. Und ich möchte diesen Moment nicht einfach verstreichen lassen, sondern mich diesen Versen mit euch noch ein bisschen widmen. Ich möchte direkt in den Text einsteigen. Ihr findet die Segnung der Kinder auch im Matthäusevangelium Kapitel 19 oder auch in Lukas Kapitel 18, aber ich werde mich heute an den Text aus Markus halten und wer das nochmal mit aufschlagen möchte, Markus 10, die Verse 13 bis 16, die ich eben schon vorgelesen habe. Es sind wenige Verse und doch mit einer wunderschönen Tiefgründigkeit, die mich selber auch jetzt in der Vorbereitung bereichert hat und die ich heute ein Stück weit mit euch teilen möchte. Gerade auch in Anlehnung daran, was wir selber gesehen und erlebt haben. In Vers 13 heißt es, dann brachten sie Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Jesus war im Land unterwegs. Er hat sich nicht an einem Ort eingenistet, es sich nicht in seinem Haus gemütlich gemacht, sondern er war unterwegs. Er zog umher und er begegnete Menschen. Das war sein Leben hier auf Erden. Er sehnte sich nach diesen Begegnungen. Er führte Gespräche, er heilte Kranke und vor allem sprach er vom Reich Gottes. Und dann heißt es an dieser Stelle, da gab es welche, die ihre Kinder zu ihm brachten, beziehungsweise bringen wollten, damit er sie anrühre. Es war damals durchaus üblich, dass Eltern ihre Kinder zu den Rabbis brachten, denen sie vertrauten oder deren Lehren sie zustimmten, damit diese sie segnen. Es ist also nicht weiter verwunderlich, dass Eltern ihre Kinder auch zu Jesus bringen wollten, diesem neuen Rabbi, diesem neuen Lehrer, der neue Dinge erzählt, versucht die Perspektive zu ändern, der so anders war, der mit Vollmacht sprach, wie es an anderer Stelle heißt. Sie wollten, dass dieser Rabbi, dieser Lehrer ihren Kindern etwas mit auf den Weg gibt. Wir haben eben Eltern hier vorne gesehen, die sich ganz bewusst entschieden haben, ihr Kind in diesem Gottesdienst segnen zu lassen oder auch anrühren zu lassen. Wenn Kinder auf die Welt kommen, dann sind sie bedingungslos abhängig von der Entscheidung ihrer Eltern. Sie sind nicht in der Lage, für sich selbst zu sorgen. Und auch das, was wir hier erlebt haben, ist nichts, was sie selber entschieden haben. Es ist der Glaube ihrer Eltern und der Wunsch der Eltern, ihnen diesen Glauben mit auf den Weg zu geben, sie in die Hände Gottes zu legen. Und für die Eltern ist es eine grundlegende Entscheidung, zu überlegen, zu wem bringe ich mein Kind? Die Frage lautet also, unter welchem Einfluss soll mein Kind groß werden? Oder anders formuliert, wer oder was darf mein Kind anrühren? Was ist mein Herzenswunsch als Eltern, unter welchem Einfluss mein Kind groß werden soll? Im Hinblick auf diese Frage lastet auf Eltern eine große Verantwortung. Das, was wir den Kindern mit auf den Weg geben, ist das, was sie prägt. Die Art und Weise, wie sie groß werden, wie wir sie erziehen, was für Werte und Gedanken und Weltbilder hinter diesem Glauben stehen. Und ihr als Eltern habt euch heute stellvertretend für eure Kinder entschieden, sie unter den Segen Gottes zu stellen. Die Entscheidung für oder gegen Gott, die ist jedem Kind selbst überlassen. Ihr könnt diese Entscheidung eurem Kind nicht abnehmen, so wie ich es gerade formuliert habe. Das ist der Grund, warum wir die Kinder nicht taufen. Es steht uns nicht zu, eine Entscheidung für unser Kind zu treffen. Jedes Kind hat das Recht, über sein Leben selber zu entscheiden und vor allem über die Frage zu entscheiden, ob es zu Gott gehören möchte oder nicht. Aber es ist euch als Eltern ein Anliegen, dass es unter dem Segen Gottes aufwächst. Und das griechische Wort, was hier verwendet wird für anrühren, meint an der Stelle so etwas wie in die Hand nehmen, sodass ein verändernder Einfluss ausgeübt wird. Ich finde das total spannend. Wenn wir im Deutschen von anrühren sprechen, dann ist es erstens ein bisschen veraltet und zweitens ein Wort, was wir schnell mit berühren übersetzen oder gleichsetzen. Aber wenn ich, oder nur weil ich etwas berühre, heißt es noch lange nicht, dass es sich verändert. Ich kann viele Dinge berühren und tue das in meinem Alltag permanent. Nehme Dinge in die Hand und lege sie wieder weg. Aber diese Dinge verändern sich nicht unbedingt dadurch, dass ich sie berühre. Aber im Griechischen wird dieses Verb benutzt, wenn automatisch eine Veränderung mitgedacht wird. Es ist also kein bloßes Berühren, was wir heute erlebt haben, sondern es heißt an der Stelle, die Eltern bringen ihre Kinder zu Jesus, weil sie wollen, dass sie angerührt werden, dass sie von und durch Jesus verändert werden. Wenn es also darum geht, dass die Kinder von Jesus angerührt werden sollen, dann wissen die Eltern ganz genau, dass damit eine Veränderung einhergeht, die sich im Leben der Kinder auswirken wird. Es ist keine Handlung, die bedeutungslos vorüberzieht, sondern eine existenzielle Fundamentlegung für das Leben dieser Kinder. Ellen White schreibt dazu in Das Leben Jesu: Wenn wir unsere Kinder betend zu Christus bringen, dürfen wir auch erwarten, dass Gottes Geist vom ersten Tag an in ihnen wirkt und sie formt. Der Vers 13 geht weiter und es heißt: Die Jünger aber fuhren die an, die sie brachten. Und in Vers 14 heißt es: Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und verwehrt es ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Ich stelle mir vor, wie die Jünger an dieser Stelle total impulsiv reagiert haben. Sie sind es eigentlich gewöhnt, dass Jesus geschäftig mit den Menschen unterwegs ist, dass er sich ganz bewusst und tiefgründig mit ihnen unterhält. Sie sind es gewöhnt, dass er beeindruckende Wunder tut, dass Scharen um ihn herum sitzen, um seine Worte zu hören oder an seinen Lippen lauschen, was er Neues zu sagen hat. Aber an der Stelle schätzen sie sowohl den Wert des Kindes als auch das Wesen des Reiches Gottes falsch ein. Dort, wo die Jünger diese kleinen, unfertigen, unbeschwerten Wesen als störend einschätzen, entgegnet Jesus genau das Gegenteil. Der Sohn Gottes wendet sich den Kleinsten zu, um gerade ihnen besonders aufmerksam und besonders liebevoll zu begegnen. Ich glaube, es liegt vor allem auch daran, dass Jesus so viel mit verschlagenen und heuchlerischen, heute würden wir vielleicht sagen mit anstrengenden Erwachsenen zu tun hat, die immer wieder versuchen, ihn aufs Glatteis zu führen oder schwierige Fragen zu stellen, ihn aus der Reserve zu locken, dass diese Begegnung mit Kindern etwas Heilsames, etwas Wohltuendes hat. Und Jesus drückt das aus, indem er den Fokus ganz bewusst auf die Kinder legt, auf das Unfertige, auf das Unbeschwerte und das Unbezahlbare, auf diese kleinen Wesen, deren Leben noch bevorsteht, die noch so viele Entscheidungen zu treffen haben und denen er in die Augen blickt und sagt: Gerade bei diesen Entscheidungen möchte ich bei dir sein, möchte mit dir gemeinsam diesen Weg gehen. Und Kinder sind oft so viel schneller bereit, sich auf Neues und Unbekanntes einzulassen. Wo wir Erwachsene vielleicht mit Skepsis oder mit vielen Fragen reagieren, da sind Kinder bereit, Neues kennenzulernen, sich auch verändern zu lassen, wenn sie merken, dass da etwas ist, was sich lohnt und was sie erleben, was erfahrbar ist. Und da mir die eigenen Kinder fehlen, wie ihr wisst, muss ich an der Stelle auf fremde Kinder und andere Geschichten zurückweisen oder zurückgreifen. Meistens ist es so, wenn man erstmal selber Kinder hat, dann sind die Predigten so durchzogen von lustigen Kindergeschichten. Die kommen bei mir bestimmt noch irgendwann. Momentan greife ich einfach auf andere Kinder zurück. Und zwar haben wir uns am Mittwoch mit allen jungen Kollegen in Hannover getroffen. Alle jungen Kollegen haben mittlerweile Kinder, also Sam und ich haben uns ein bisschen verloren gefühlt, haben uns überlegt, ob wir nächstes Mal uns noch welche ausleihen für den Tag, aber es ist auch schön, einfach an anderen Familien und Kindern Anteil zu nehmen und zu gucken, wie andere Eltern so mit ihren Kindern umgehen. Und wir haben uns zum Mittagessen getroffen, haben alle was mitgebracht und ich saß zufällig neben der Familie Patrick, ein Name, der in dieser Gemeinde durchaus bekannt ist. Fabi und Miriam waren da mit Julian und auch der kleinen, jetzt muss ich überlegen, Mia Naomi, die im August geboren ist. Und Julian saß neben mir und hat so ein bisschen lustlos in seinem Essen gestochert. Und ich habe mir nicht viel dabei gedacht, habe mein Essen selber gegessen. Habe aber gemerkt, dass Julian irgendwann innegehalten hat und mich mit großen Augen angeguckt hat. Also ich hatte so das Gefühl, ich habe gesehen, wie es bei ihm rattert und er irgendwas nachgedacht hat. Und auf einmal hat er seine Gabel zur Seite gelegt, hat mich angeguckt und hat gesagt, wie heißt du eigentlich? Ich habe es versucht nachzumachen, aber es war wirklich eine zutiefst ernste Frage. Etwas so Aufrichtiges, was mich wirklich berührt hat in dem Moment. Weil man gespürt hat, Julian wird jetzt 3, glaube ich, Weihnachten, aber man hat gespürt, wie ernst das Interesse ist, was dahinter steckt. Zu sagen, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, wer du bist viel größer als ich. Aber ich traue mich, das, was ich tue, zur Seite zu legen und dich zu fragen, wie du heißt. Wie heißt du eigentlich? Und so in etwa stelle ich mir auch ein bisschen die Kinder vor, die Jesus begegnet sind. Sich auf dieses große, ungewohnte, auf diesen Mann einzulassen, der ihnen so viel geben möchte, der so viel zu sagen hat, so vieles tut, was sie längst nicht verstehen. Aber die Chance zu nutzen, zu sagen, wie heißt du eigentlich? Und diesen Gedanken auch den eigenen Kindern mit auf den Weg zu geben. Dass es nicht darum geht, ihnen die Entscheidung für Gott abzunehmen. Aber dass es darum geht, sie zu lehren, nach dem Namen Gottes zu fragen. Ihnen Mut zu machen, diese Frage zu stellen. Wie heißt du eigentlich? Was kannst du in meinem Leben verändern? Und ich glaube, es ist kein Wunder, dass Jesus an dieser Stelle unwillig reagiert. Es ist das einzige Mal, dass dieses Wort unwillig auf Jesus bezogen wird. Auch im Matthäus- und Lukas-Evangelium wird dieses Wort gar nicht genannt. Markus ist der Einzige, der sagt, und Jesus wurde unwillig. Ein Wort, was wir eigentlich nicht benutzen. Aber es heißt so viel, wie Jesus ärgerte sich über das Verhalten seiner Jünger. Wieder einmal haben sie etwas so ganz und gar nicht verstanden. Und für Jesus ist es eigentlich die reinste Freude, wenn Eltern ihre Kinder im Glauben erziehen wollen und dafür seinen Segen erbitten. So schreibt es ebenfalls Ellen White. Für Jesus ist es die reinste Freude, wenn Eltern ihre Kinder mit diesem Gedanken erziehen möchten, wenn das ihr Wunsch ist. Und er freut sich, wenn wir dafür seinen Segen erbitten. Und deswegen fährt er weiter fort und sagt, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, der wird nicht hineinkommen. Auf den ersten Blick, wenn ich diesen Vers lese, dann denke ich immer, das ist eine sehr harte Aussage. Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Wenn wir Kinder beobachten, dann betonen wir zwar das Unschuldige und das Unfertige, aber wir sehen meist gleichzeitig auch auf das Unwissende. Schnell verweilen wir bei den Sätzen, sie wissen doch gar nicht, wer Jesus ist. Oder sie verstehen doch gar nicht, was Jesus tut. Ich glaube, dass das ein Zeichen unserer verkopften Kirche ist. Meist verfolgen wir den Ansatz zu sagen, erst muss ich alles verstehen und alles gelernt haben und dann bin ich würdig, mich Christ oder Adventist zu nennen. Aber mit dieser Aussage liegen wir so meilenweit daneben wie die Jünger mit ihrer Reaktion auf die Kinder. Dieser Ansatz des Glaubens legt den Fokus immer auf den aktiven Teil, auf das, was wir uns wünschen, tun zu können, auf das, was wir uns wünschen, beitragen zu können zu dem Reich Gottes. Was kann oder muss ich leisten, um richtig zu glauben? Das ist oft eine Frage, die uns im Kopf umhergeht, aber unser Herz nicht erreicht. Und es gibt den Satz, viele verpassen das Reich Gottes nur um 45 Zentimeter. Der Abstand zwischen ihrem Kopf und ihrem Herzen. Und Jesus versucht in diesen Versen den Fokus ins rechte Licht zu rücken Und wie gesagt, die kleinen Kinder haben sich heute nicht selber entschieden, diesen Segen empfangen zu wollen. Das können sie noch nicht. Sie haben diesen Segen Gottes passiv empfangen, weil jemand anders schon etwas für sie getan hat, schon etwas für sie vorbereitet hat. Ob aus diesem passiven Segen irgendwann eine aktive Entscheidung wird, das liegt ganz bei ihnen. Aber Jesus sagt, genau so ist es mit dem Reich Gottes. In erster Linie ist es etwas Passives. In anderen Übersetzungen heißt dieser Vers, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Oder nochmal anders, wer sich das Reich Gottes nicht schenken lässt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Etwas empfangen heißt erst einmal, ich habe ein Geschenk bekommen. Aber wenn ich ein Geschenk bekomme, oder man kann es ausweiten, einen Brief bekomme oder eine E-Mail bekomme, dann ist es so, dass diese äußere Form in dem Moment schon mir gehört. Aber ich kann und muss mich entscheiden, ob ich aus dieser äußeren Form etwas ableite, was den Inhalt sichtbar macht. Also ich muss diese äußere Form auspacken, betrachten, öffnen, was auch immer, damit der Inhalt zum Vorschein kommt. Diesen Blick hinein kann nur jeder selbst werfen. Aber erst der Inhalt, erst das Geschenk selbst, gibt der Hülle eine Bedeutung. Und wenn wir bei dem Symbol des Geschenkes bleiben, dann ist es so, dass das Papier nicht viel wert ist. Geradezu billig und wertlos. Ja, Geschenkpapier greifen wir schnell nebenbei, gucken, welches Muster uns gut gefällt, benutzen es zum Einpacken und schmeißen es danach wieder weg. Und doch packen wir die teuersten Geschenke, Geschenke, für die wir alles getan haben, für die wir alles Gesparte ausgegeben haben, in solch ein billiges Papier ein. Weil es eben nicht um die äußere Form geht, sondern um den Inhalt. Und mit dem Reich Gottes ist es wie mit dem teuersten Geschenk, was ihr je in eurem Leben gemacht habt. Vielleicht denkt der eine jetzt an den Verlobungsring für seine Freundin oder an eine Schmuckkette oder was auch immer richtig teuer war. Wenn ihr überlegt, wofür ihr richtig viel Geld ausgegeben habt, was so richtig wehgetan hat auf dem Konto. Ihr habt euch überlegt, für wen das sein soll, was diese Person vielleicht unbedingt braucht oder was sie sich mehr als alles andere wünscht und habt investiert, damit ihr euch dieses besondere Geschenk leisten konntet. Und dann schenkt ihr es dieser Person und sie findet das Geschenkpapier so schön, dass sie es aufs Regal stellt und sagt, dort kann ich es immer angucken. Total verrückt, oder? Etwas, was wir nicht tun würden. Schon gar nicht, wenn wir es lieben, Geschenke auszupacken. Weil wir wissen wollen, was dahinter steckt. Weil wir wissen wollen, wie der Inhalt aussieht. Wer das tun würde, ist jemand, der den Wert des Inhaltes nicht kennt. Der kein Interesse daran hat. Der sich nicht mit einer kindlichen Neugierde darauf freut, dieses Geheimnis zu lüften. Und ich glaube, letztlich sind wir alle wertloses Geschenkpapier. Wir sind schnell gekauft, schnell verwendet, schnell wieder entsorgt. Wir sind nicht viel wert. Aber es gibt jemanden, der alles dafür getan hat, damit wir einen Inhalt, einen Wert bekommen. Und erst dieser Inhalt gibt der Hülle, gibt uns und unserem Leben einen Sinn, für den es sich lohnt zu leben. Diesen Inhalt, dieses Geschenk, können wir uns nicht erarbeiten. Wir können nichts dafür leisten, wir können nichts dafür tun. Es ist auch keine Belohnung, die wir für etwas erhalten. Es ist ein passives, dankbares Empfangen von etwas, wozu ich selber keinen Beitrag leisten kann. Und genau aus diesem Grund sagt Jesus, wenn ihr das Reich Gottes nicht empfangt wie ein Kind, dann habt ihr keine Chance. Ein Kind ist bedingungslos abhängig von seinen Eltern. Eine solche bedingungslose Abhängigkeit wünscht sich Gott von jedem seiner Kinder. Und Joni hat es angedeutet am Anfang der Geschichte, wir sind alle Kinder Gottes, die wir hier sitzen. Und Gott wünscht sich diese bedingungslose Abhängigkeit. Und mit dieser Begebenheit zeigt er uns, worauf es wirklich ankommt, sich als Kind von Gott abhängig zu machen. Und erst das ist der aktive Teil, den wir tun können. Das Geschenk eben nicht auf dem Regal stehen zu lassen, sondern den Inhalt auszupacken, kennenzulernen, zu entdecken, zu gebrauchen und vor allem auch im Leben zu nutzen und anzuwenden. Auch die schönste Halskette bringt nichts, wenn wir sie im Regal liegen lassen. Aber Geschenke und das Geschenk, was Gott uns gemacht hat, zu nutzen und lebendig werden zu lassen in unserem Leben, darum geht es, weil Jesus so viel dafür geopfert hat, weil es für ihn, weil es für Gott richtig wehgetan hat. In Vers 16 heißt es dann abschließend, und er nahm sie in den Arm, legte die Hände auf sie und segnete sie. Als Kind in die Abhängigkeit Gottes zu treten, geht nur, wenn ich bedingungslos vertraue. Vertrauen ist eine Beziehungssache und Gott wünscht sich Beziehung zu uns. Wenn man als Erwachsener ein Kind in den Arm nimmt oder auf den Arm nimmt, dann bedeutet das so viel mehr als eine flüchtige Umarmung unter Erwachsenen. Als Kind in den Armen der Eltern zu liegen, bedeutet Schutz, bedeutet Geborgenheit. Gerade bei der Mutter bedeutet es auch Versorgung, Nahrung, Sicherheit, Wärme, Nähe. All das, was ein Kind braucht, um leben zu können, um wachsen zu können. Da kann man sich sicher sein, um mich herum ist alles gut. Und diese Möglichkeit steht uns allen zur Verfügung, wenn wir uns von Jesus in den Arm nehmen lassen, wenn wir uns von Jesus herzen lassen, heißt es in anderen Übersetzungen. Wenn wir uns als Kind Gottes von ihm in den Arm nehmen lassen und wenn Jesus um uns herum ist, dann können wir sicher sein, hier ist alles gut. Hier ist das Reich Gottes mitten unter uns. Und auch die Kindergeschichte hat es deutlich gemacht. Sich auf die Suche zu machen nach diesem Lebenselixier ist wichtig, ist notwendig, um zu entdecken, dass es schon längst um uns herum ist und uns längst umgibt. Weil Gott schon dasteht und sagt, ich bin schon längst da und ich möchte dich begleiten und ich freue mich, wenn du das erkennst. Und durch den Segen Gottes wird sein Reich etwas in mir und in meinem Leben verändern. Die Elberfelder Studienbibel schreibt dazu, der Segen ist Gottes Eingreifen in das Leben eines Menschen, um ihn in die ersehnte Gemeinschaft mit sich zu führen. Und deswegen sollte es niemals heißen, Gott, bitte segne, was ich tue. Sondern es sollte immer heißen, Gott, bitte lass mich tun, was du segnest. Denn dann kann das Reich Gottes seine Kraft auf dieser Welt entfalten. Amen.